Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema: Kultur wird hierzulande recht intensiv gefördert. 3 Milliarden Franken werden jährlich für die Förderung ausgegeben, der Großteil davon von Kantonen und Gemeinden. Dazu kommt noch rund 1,5 Milliarden Franken von Stiftungen. Dennoch kommt es regelmäßig zu einer drängenden Frage: Welche Kultur wollen wir denn eigentlich fördern? Und das wollen wir heute diskutieren, und zwar mit meinen Gästen Tanja Wirz, Musikerin und Historikerin, Nadja Zähler, Musikerin und Grafikerin, und Thomas Keller, Mitglied der Geschäftsleitung des Festivals Balois Session in Basel, früher Betriebsleiter des alternativen Kulturorts Kaserne Basel. Erste Frage, ganz einfach: Habt ihr schon mal Unterstützung erhalten, Nadja zum Beispiel?
Ja, also ich habe regelmäßig Unterstützung erhalten.
Und zwar, wie war denn diese Unterstützung orientiert? Ging es um ein Album, ging es um...
Meistens sind es Produktionsförderbeiträge. Das ist eigentlich dort, wo ich am meisten Eingaben gemacht habe.
Okay.
Ich habe aber auch ein paar Preise doch gekriegt. Dort ist es dann, das sind natürlich die besonders schönen Momente, wo erstens die Arbeit gewürdigt wird mit so diesen Rückblick, aber auch zukunftsweisenden Preisen. Das sind so Würdigungspreise eigentlich auch so. Und die darf man aber auch eben auch nicht unterschätzen. Das habe ich mir auch noch so notiert für heute. So, ich glaube, diese ganze Fördergeschichte macht ja auch was mit den Künstlerinnen und Künstlern. Also das ist ja nicht so, dass man das Geld wie ein Lottogewinn einfach so nimmt und dann findet so, yeah, jetzt kaufen wir ein geiles Auto oder so. Das wird sowieso nicht für das reichen. Aber ich glaube, das macht einem ja auch arbeiten, diese Preise.
Genau, auf das werden wir sicher zu sprechen kommen. Also Förderung natürlich auch. Die sind immer
Förderung an, auch, ja.
Das wird immer an Erwartungen gebunden sein. Tanja, bei dir? Ebenfalls Musikerin, hast du auch schon?
Ja, also ich habe ja zwei Standbeine. Ich bin auch Historikerin und da habe ich verschiedenste Förderungen bekommen. Also vor allem habe ich in vielen Projekten mitgearbeitet, die halt gefördert wurden. Es waren Buchprojekte, Ausstellungen, auch mal so eine Oral History Sache, wo viel Dokumentarfilm mit dabei war. Und da hat es viel Fördersachen gegeben. Als Musikerin habe ich mich nie um Förderung bemüht. Ich habe keine. Es war irgendwie nie nötig. Ich bin auch noch ganz froh, dass das so ist. Wobei, so am Rand kriege ich es noch ein bisschen mit, weil ich auch unterrichte, unter anderem an einem Projekt in Zürich, das noch nicht so alt ist, das heißt Galotti. Und da wird Musik unterrichtet, aber so ein bisschen, also nicht so im Einzelunterricht, sondern in Gruppen. Und da gibt es auch Förderung. Das ist dann eher so Laienkultur. Genau.
Auf das Warum möchte ich später noch zu sprechen, warum du keine Förderung ersucht hast als Musikerin. Jetzt Thomas, im ersten Moment erscheint das ein bisschen seltsam, weil du eigentlich aus der Infrastruktur dessen kommst, was Kultur ist. Hast du auch schon mal Förderung erhalten?
Ja, ich würde mich sogar als Förderprofi bezeichnen. Ich war 10 Jahre vor der Kaserne, war ich freier Theaterproduktionsleiter und habe damit Gruppen quasi immer Fördergelder gekriegt. Wir konnten die Projekte gar nie ohne Fördergelder realisieren. In der Kaserne war und wurde ich auch zum Förderprofi, weil die Kaserne Staatsbeiträge kriegt und die Infrastruktur natürlich gefördert wurde. Und letztes Jahr habe ich mich aus der Förderung rauskatapultiert in den freien Markt und bin eigentlich jetzt förderfrei.
Der freie Markt versus die Förderung durch den Staat, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Jetzt, wenn ich euch beiden zuhöre, Tanja und Nadja beide, ihr habt zwei Standbeine. Also einerseits eine Grafikerin und eine Historikerin, die auch Musik machen. Braucht man das?
Also in meinem Bekanntenkreis würde ich mal sagen, unter den Musikerinnen und Musikern sind wahrscheinlich 95% der Menschen in einem Brotjob tätig. Vielleicht auch als Musiklehrpersonen, kann schon sein, aber einfach kürzlich hat mir eine Kollegin gesagt, das ist mir recht eingefahren, eine jüngere Kollegin, Musikerin: Weißt du, ich muss arbeiten, damit ich arbeiten kann. Und das, finde ich, trifft ziemlich gut. Also ich kenne fast niemanden in der Musikszene, der nicht mehrere Jobs hat. So.
Ja, also ich beobachte das genau gleich. Und ich bin auch froh um diese verschiedenen Standbeine. Es gibt natürlich Sicherheit, aber es ist auch ein guter Ausgleich. Weil wenn ich mir überlege, dass ich jetzt mit Konzerten mein ganzes Einkommen erzielen müsste, dann müsste ich irgendwie 250 Gigs im Jahr spielen. Und ja, ich könnte nicht nur in der Schweiz unterwegs sein. Also gut, ich bin auch nicht nur in der Schweiz unterwegs, aber müsste richtig viel reisen. Und es wäre sehr, sehr anstrengend.
Mhm. Aber der Idealzustand wäre ein anderer vielleicht, wenn man diese Passion hätte, die man quasi irgendwie zu seinem Beruf machen könnte, nämlich Musikerin sein?
Nö, es ist für mich eigentlich gut so, weil ich profitiere auch davon. Also ich finde diese Kombination von Unterrichten und selber spielen und auch noch dieses andere Standbein zu haben, wo ich Recherchen mache oder schreibe, das genieße ich sehr. Also für mich stimmt es so sehr. Aber ich kenne schon auch Leute, die halt noch einen Brotjob haben.
Und das vielleicht und bedauern,
das
oder?
Das ist einfach, ja, was weiß ich, das gibt dann einfach das Geld, dass man ein bisschen freier ist, die Musik machen.
Mhm. Aber geht das nicht irgendwie auch auf Kosten der Musik? Frage ich jetzt mal ganz naiv, wenn man auch irgendwie einen anderen Job zu erfüllen hat, Nadja?
Nö, das glaube ich, kann man so nicht sagen. Weil, weißt du, ich habe auch schon beobachtet, bei Leuten, die jetzt 100%, 20, 30 Jahre lang in diesem Musikbusiness sind, irgendwann kennst du alle Backstages in Europa oder vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Du kennst alle Bühnen, es ist immer dasselbe. Ich glaube, für mich zum Beispiel war es gar nicht mal so schlecht, dass ich auch so Einblick hatte in andere Welten, andere Gesellschaftsstrukturen, in Büroszenen reinblicken konnte. Das floss auch zum Teil recht stark in meine Texte und meine Arbeit ein, weil ich habe auch gesehen, wo die Leute, die zum Beispiel Bürojobs machen, wo da der Schuh drückt, ja, also wie dort zum Beispiel der Kapitalismus auch so reingrätscht, mit diesen Consulting-Firmen, mit diesen ewigen Optimierungsgeschichten und so. Also es hat so verschiedene Seiten. Mhm. Im Moment bin ich ja in einer Situation, wo ich wirklich 100% Musik machen kann. Und Entschuldigung, das geht jetzt gerade ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist noch gut zu sagen. Ich bin ja auch Mutter von eine Familienfrau, hab zwei Kinder großgezogen und das sind ja dann eigentlich insgesamt mindestens drei Jobs, die ich jeweils gestemmt habe die letzten 20 Jahre. Und ich habe jetzt so ein Förderstipendium, wo ich jetzt wirklich mal nur mich auf die Musik konzentrieren kann. Meine Kinder sind groß. Und was halt schon noch für mich selbst auch schockierend war, ist nach 20 Jahren Familienfrau sein und mit diesen Brotjobs und immer dieser Druck und Stress alles hinzukriegen, musste ich das erst mal lernen, wie das überhaupt geht, mich nur mit mir selbst zu beschäftigen. Mhm. Und das finde ich schon noch krass. Mhm. Also ich habe jetzt eigentlich 2 Jahre gebraucht, um überhaupt mal in die Gänge zu kommen. So. Jetzt bin ich mal los, ja. Jetzt läuft's aber, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie Abhängigkeiten schafft, auch von anderen Situationen. Plötzlich sind die nicht mehr da. Jetzt, Tanja, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, du hast vorhin gesagt, keine Unterstützung jemals nachgefragt. Warum denn nicht?
Es war irgendwie nicht nötig und ich habe eben vorher für diese anderen Projekte habe ich viel mit so Fördergesuchen zu tun gehabt und ich habe das eigentlich noch schön gefunden, mal nicht mehr immer vorher so Dossiers schreiben müssen, wo drin steht, was ich dann alles mache und wo man immer schreiben muss, wie super das ist, was man macht und dass das dringend gefördert werden muss und dann muss man noch irgendeinen Beirat finden, der auch noch sagt, wie super das ist und ich habe das total schön gefunden, plötzlich so ja, viel kleiner unterwegs zu sein. Einfach so der nächste Gig und die nächste Gage und so. Ob das jetzt ewig so bleiben wird, weiß ich auch nicht. Aber ich habe das jetzt schon, es war eigentlich ganz gut.
Mhm. Der Förderprofi.
Ja, also ich finde das interessant, was sie sagt, weil ich glaube, von Förderungen zu beantragen, das bildet auch Abhängigkeiten. Ich glaube auch, wenn man Förderung, man ist dann so in einem Rhythmus, in einem Modus drin. Man schreibt Anträge, dann kommt das erste Projekt, dann kommt das nächste Projekt. Und man ist so in einem Modus der Förderung drin. Und ich glaube auch, im freien Theater, ich habe viele freie Theaterprojekte gemacht, ist es natürlich, der Produktionsprozess ist schon ein bisschen etwas anders als in der Musik. Man hat wirklich so Phasen von 6, 8, 10 Wochen, wo man nur in dem Projekt drin ist. Da ist eigentlich nebenbei Arbeiten praktisch nicht möglich, sondern man sitzt da wirklich in dem Proberaum drin und ist mehr oder weniger über 100% da drin. Und ich glaube, diese Förderprojekte, diese Prozesse, die Produktionsprozesse sind schon ein bisschen anders. Aber ich glaube schon auch, wenn man in dem Fördermodus drin ist und immer wieder gefördert wird, kommt man in eine gewisse Abhängigkeit, dass man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr ohne aus. Das ist schon so.
Also ich finde, du hast auch noch was Wichtiges gesagt. Also Musik jetzt vor allem auch so, wie ich sie mache, halt akustisch und im Duo, da ist einfach dieser Overhead auch nicht so groß. Da ist das auch möglich. Also ich meine, diese anderen Projekte, von denen ich gesprochen habe, ein Buchprojekt, da brauchten wir Förderung, weil ich meine, ich habe auch mit anderen Leuten zusammen Bücher gemacht und die Autoren konnten ja vielleicht noch sich selber ausbeuten, aber die Verlage, die haben nicht gratis gearbeitet. Also da musste Geld reingeholt werden, dass es überhaupt möglich war. Und bei diesen Dokumentarfilmgeschichten ist das nochmal auf einem viel krasseren Level der Fall. Also jetzt bei uns mit der Band, wir haben zwei Platten gemacht, die haben wir selber vorfinanziert und haben dann das Geld auch wieder reingeholt, weil wir genug verkauft haben, weil wir so viel gespielt haben. Aber das ist jetzt auch vorbei. Wir sehen, das geht nicht mehr. Also wenn wir wieder eine Platte machen wollen würden, müssten wir auch Geld von außen haben, weil das rechnet sich nicht mehr.
Also Tanja, das ist vorbei, weil die Leute kaufen keine Tonträger mehr.
Sie kaufen Ton noch, aber viel, viel weniger. Und ich glaube einfach, das würde so lang gehen, bis wir dann das Geld wieder drinnen hätten. Wobei wir auch total billig produziert haben, weil wir eben so eine Live-Band sind, die live im Studio aufgenommen haben und nicht diese langen Studiozeiten hatten. Hm. Also sieht bei dir sicher anders aus.
Ich wollte eben auch noch ganz kurz auf deine Aussage reagieren, weil ich denke, ehrlich gesagt, ich würde gerne diese Situation umkehren. Ich glaube, wenn die Musikerinnen und Musiker mehr Fördergelder kriegen würden, würden sie ohne Probleme die 6 oder 8 Wochen oder 3 Monate 100% arbeiten. Also was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also ich persönlich habe jetzt gar kein Problem, mich 3, 4 oder 6 Monate in ein Album zu vertiefen. Ich arbeite noch oft mit Sängerinnen und Sängern, die so einen Chor bilden. Ich schreibe Chorstimmen. Also das geht schon in die Zeit. Also,
ja, absolut.
Das ist die Frage, oder?
Nein, ja, absolut. Also ich denke, ich meine, in den Theaterprojekten hat es immer Musiker oder Musikerinnen, die involviert sind. Und da ist es auch so, dass die natürlich das nicht machen könnten ohne die entsprechenden Fördermittel. Du hast von Overhead gesprochen, oder? Es geht auch um Refinanzierung. Also diese Produktionsbedingungen, sei es ein Album, sei es mittlerweile eben eine Bühnenproduktion zu produzieren oder auf die Beine zu stellen, geht nicht mehr ohne finanzielle Unterstützung. Das ist einfach, der Finanzbedarf ist zu hoch, das kann man nicht mehr refinanzieren, es ist nicht mehr möglich. Und auf dem freien Markt funktioniert das nicht, weil ich bin der Meinung, dass gerade viele Projekte eben nicht zustande kämen, wenn die öffentliche Hand das nicht fördern würde. Mhm.
Darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch ein ganz bisschen auf ein Stichwort eingehen, das du vorhin angebracht hast, nämlich das mit der Abhängigkeit. Weil wenn man Förderung beantragt, dann ist das immer auch an Bedingungen gebunden, selbstverständlich. Oder es gibt wie eine Art unausgesprochenen Leistungsvertrag. Das ist ja auch etwas, was man sich bewusst sein muss, wenn man überhaupt Förderung beantragt.
Ja, es sind ja vielleicht verschiedene Sachen. Also das eine ist, wenn ich natürlich irgendwie so ein Gesuch stelle, dann sind da mal diese Erwartungen. Und das ist ja eine Art dann etwas, was mich unter Druck setzen kann oder auch eine ganze Gruppe, die da zusammenarbeitet. Aber es ist halt, wenn du dann noch Sponsoren hast, also was weiß ich, jetzt nicht öffentliche Hand, sondern Privatwirtschaft, die geben ja das Geld, weil sie eine Leistung zurückhaben wollen. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, ob man das macht. Weil ja, in der Regel erwarten die, dass sie irgendeinen Wert zurückkriegen und nicht nur, dass du es jetzt einfach schön hast mit deinem Buchprojekt oder mit deiner Platte.
Hm. Das Förderstipendium, ist das an irgendwelche Vorgaben gebunden denn, Nadja?
Nein, eigentlich nicht. Hm. Das ist wirklich ein Freiraumbeitrag, soll aber auch dazu dienen, dass ich mich fokussieren kann auf meine Arbeit als Musikerin. Eben da deshalb, das ist eines der Hauptargumente, dass ich mich für einmal nicht verzetteln muss in diversen anderen Jobs, die halt meine Miete und meine Krankenkasse zahlen, sondern das sind jetzt Lebenskostenbeiträge, die zahlen das. Das heißt, ich kann jetzt wirklich mal fokussieren auf die Musik.
Mhm. Ist aber auch das Gute daran, dass Sie schon wissen, wer Nadja Zähler ist. Also du bist jetzt nicht die Newcomerin, die irgendwie sagt, gib mir bitte ein Förderstipendium, weil ich habe da was ganz Tolles im Kopf.
Ja, das ist jetzt ein Stipendium, das sicher Leute vielleicht eher im Visier hat, die schon so ein bisschen Prozess als Künstlerperson hinter sich haben.
Mhm. Ja. Jetzt noch ein etwas würde mich noch interessieren, Tanja. Also vielleicht ist das auch eine komplett seltsame Idee, aber ich habe auch das Gefühl, dass bei der Förderung ich manchmal zugucke und denke, da werden gewisse Sachen gefördert, die einfach hip sind. Was auch immer dieses Wort heißt. Und dass das, was du machst, irgendwie ältere Musik, akustische Musik, also Blues aus den 30er Jahren, mal grob gesagt, dass das vielleicht nicht ganz so hip ist.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch noch, also wenn es jetzt eine Tonne Förderstiftungen gäbe, die genau das fördern würden, hätte ich es mir vielleicht auch noch eher überlegt. Aber ich meine, wenn du natürlich so etwas in der Art machst oder im weitesten Sinn irgendwie, ja, ich meine, auch andere, also weiß ich, wenn jemand irische Volksmusik macht oder so, sieht das auch nicht groß anders aus. Also es ist so auch ein bisschen dieses Musikantentum, was wir da pflegen, dafür gibt es eigentlich nicht so Förderung. Also es ist, in meinem Umfeld hat es auch noch einige Leute, die sagen, wir sind eben Musikanten und gar nicht Künstler. Und die Künstler sind halt die mit der Förderung oder die mit den offiziellen Ausbildungen. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt so ganz so, aber ich verstehe den Gedanken dahinter.
Ja, also ich kann schon verstehen, was du sagst. Oder ich meine, es gibt viele, die, man sagt, die kriegen Förderungen, weil sie den Zeitgeist treffen, weil sie Themen quasi nehmen. Im Moment ist quasi Thema, keine Ahnung, diesen Nord-Süd-Achse zu bedienen. Es gibt Stiftungen, die quasi auch Förderprogramme entwickeln, dass man dann in dem Förderprogramm entsprechende Kriterien erfüllt und dann das quasi annimmt. Man kann das schon so sehen, aber ich glaube, die Förderung, vor allem die öffentliche Förderung von Kommunen und auch Kantonen, lässt trotzdem noch sehr viel Freiheit zu, dass man wirklich auch Experimente ausprobieren kann, auch der Nachwuchs gefördert wird, die eben nicht unbedingt nur die Förderprogramme oder eben vorgefertigte, förderungswürdige State-of-the-Art-Themen bedienen.
Unser Thema ist auch für heute Abend: Ja, welche Kultur wollen wir denn eigentlich fördern? Es hat schon mit dem zu tun, was wir bis jetzt diskutiert haben, aber ich möchte mal ein bisschen konkreter werden. Es gab eine Initiative in der Stadt Basel, die eine Neuverteilung der Gelder verlangt hat, und zwar im musikalischen Bereich, dass Jazz und Pop eigentlich den gleichen Anteil an der öffentlichen Förderung wollten wie die klassische Musik, wie die etablierte Kultur. Es hat damit geendet, dass die Initiative abgelehnt wurde.
Ja, ich meine, diese Musikvielfalt-Initiative hieß sie, die letztes Jahr vors Volk kam, war natürlich ein ziemliches Rumoren in Basel, Kanton Basel-Stadt. Und ich glaube, für Basel war das sehr wichtig, dass es diese Initiative gab. Sie ist abgelehnt worden, das ist richtig. Ich denke, eine solche Initiative hat es immer sehr schwierig, oder? Man versucht, jemandem etwas wegzunehmen und jemand anderen kriegt es mehr. So, das ist, funktioniert, ist immer schwierig.
Außer das Budget wird erhöht.
Außer das Budget würde erhöht werden. So, das Kulturbudget vom Kanton Basel-Stadt ist jetzt schon ziemlich hoch. Die Chance, dass es eben gerade um diese Dimension größer würde, war nicht vorhanden. Das heißt, es wäre eine Umverteilung. Und Umverteilungen finden viele nicht wirklich gut. Und dann haben sich natürlich die etablierten oder die bestehenden Institutionen massiv dagegen gewehrt, dass hier eine Umverteilung geschieht und damit natürlich auch mobilisieren können.
Aber grundsätzlich die Frage danach, das würde mich noch interessieren, von euch beiden jetzt zu hören, die ihr nicht im Kanton Basel lebt. Unbedingt notwendig, dass wir nochmal darüber diskutieren, welche Kultur denn eigentlich gefördert wird. Also die Gelder in Basel, in einer reichen Stadt, die auch viel Geld hat, die gehen großumfänglich eigentlich an die klassische, an die etablierte Kultur. Muss da was neu überdacht werden?
Ja, natürlich. Also die Initiative war ja nur der Anfang. Also wir sind jetzt auf den Weg gegangen. Ich glaube, es ist super gut, dass wir dieses Thema angefangen haben zu bearbeiten, weil die Kulturförderung spiegelt einfach nicht die Realitäten in der Bevölkerung. Und auch haben wir wir haben Kulturförderstandards vom Bund und die werden auch nicht wirklich gespiegelt in dieser Förderung. Also es kommt auch dazu, das hat die Initiative auch benannt und kritisiert, und das finde ich völlig zu Recht. Und dass dann natürlich die etablierten Häuser sich wehren dagegen, das ist ja auch klar. Ich denke, es wäre gut, man käme in den Dialog. Und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass die einen den anderen was wegnehmen wollen. Also ich finde es immer ein bisschen lächerlich, im reichsten Land der Welt so dieses Gejammer über, man hat zu wenig Geld für das, man hat zu wenig Geld für das. Also man könnte ja die ganze Geschichte mal von einer anderen Ecke her denken. Man könnte zum Beispiel eine Autobahnspur weniger bauen und ein bisschen mehr Kultur fördern zum Beispiel. Ja, so als Idee.
Also ich finde das super wichtig. Die Grundsatz oder die Diskussion war und die wird immer wichtiger werden. Also ich finde schon auch eben, was wird gefördert? Ist es wirklich das, was auch infrastrukturell, es wird ja sehr viel Infrastruktur gefördert, oder? Braucht es so viel Infrastruktur, die gefördert wird? Braucht es auch so viele quasi schon lange immer geförderte Klangkörper oder braucht es so viele Strukturen, die es schon immer gibt? Muss man immer das fördern, was es schon immer gab? Oder kann man nicht einfach auch mal etwas Neues? Könnte man nicht grundsätzlich darüber nachdenken, mal sagen, jetzt machen wir Tabula Rasa, auch ein bisschen nicht den Wettbewerb ankurbeln, sondern eben auch sich hinterfragen, was geschieht oder was passiert Neues, wenn man mal etwas anderes fördert? Also ich bin der Meinung, dass diese Initiative in Basel viel Diskussionen gefördert hat und ich bin auch der Meinung, das muss weitergehen, unbedingt. Das darf nur der Anfang sein.
Für mich ist auch total klar, dass das eigentlich heute nicht so geht, dass man nur klassische Musik fördert. Andererseits, es ist ja nicht so, dass jetzt einfach irgendwie alles weg ist. Also eben das, was du sagst, diese Tabula Rasa-Idee, ich meine, dann wäre es irgendwie wie einfach. Aber so dieser Übergang, eben das, was du gesagt hast, gerade jetzt sieht ja nicht danach aus, als ob mehr Geld für Kultur in die Töpfe geworfen werden würde. Also es war ja auch jetzt gerade irgendwie vom Bund her wieder so eine Periode, ist wieder abgestimmt worden, was da rein soll. Es sieht ja nicht aus, als ob es mehr Geld gibt. Und von daher, also ich denke auch, das ist ja super schwierig. Also wie argumentierst du da, dass man denen das Geld wegnimmt? Also ich weiß nicht, hat es da auch irgendwie konkrete Argumente gegeben, die jetzt nicht waren? Es ist ungerecht, die Jazzer oder die Rocker oder was weiß ich, sollen auch Geld haben. Hat man auch gesagt, hey, diese klassischen Orchester, die haben gar nicht so viel Publikum. Hat man da irgendwie Zahlen gehabt jetzt in Basel? Gab es da Argumente, die gesagt haben, die sind irgendwie nicht mehr so nötig und wir können das zeigen?
Also Sie haben selbst eine Studie in Auftrag gegeben, wo drin untersucht wurde, wo das Publikum hingeht, mit den erwartbaren Resultaten.
Und das war die Initiative hat diese Studie gemacht? Ja. Und die haben dann zeigen können, das Publikum geht gar nicht mehr zu diesen alt hergebracht geförderten.
Doch, ich denke, Basel hat eine sehr große Klassikszene, aber es ist einfach in absolut keinem Verhältnis zu den Fördergeldern. Ich glaube, das ist mehr das Thema. Sie sprechen ja über eine Ungerechtigkeit eigentlich, weil eigentlich schon, ja. Die Förderung spiegelt nicht die Gesellschaft.
Also ja. Ich glaube, das klassische Publikum ist durchaus vorhanden.
Ja.
Aber das andere
gibt es auch. Das muss man dann sozusagen nebeneinander stellen.
Das klassische Publikum, respektive die Institutionen, die das Klassische quasi bedienen, haben natürlich ungleich viel mehr Geld quasi aus den Fördergeldern quasi erhalten oder halten ungleich viel mehr als eben die anderen. Und dieses Verhältnis widerspiegelt überhaupt nicht das Publikum, die Publikumssituation, sondern die Publikumssituation widerspiegelt etwas ganz anderes. Und ich glaube, das hat natürlich schon auch, das zeigt auch, dass man darüber nachdenken muss oder soll auch, wie viel kulturelle Infrastruktur wir wirklich erhalten wollen mit entsprechenden Fördermitteln, weil es ist auch eine Form von kultureller Infrastruktur.
Ja, aber ich denke, man muss auch wirklich mal über die Wirtschaftlichkeit sprechen, weil ein mittelgroßer Konzertbetrieb zum Beispiel hat vielleicht 600 Stellenprozente und noch 12 Mitarbeiter auf Honorarbasis oder so, kriegen vielleicht 100.000 im Jahr, generieren aber viele Stellen, verteilen dann schlussendlich Millionenbeträge, also an Löhnen. Also die sind ja auch eigentlich im Endeffekt für die Kleinstädte auch oder auch für größere Städte wie Zürich sehr gut und wirtschaftlich aufgestellt. Also kriegen Leute auch Arbeit. Das nervt mich immer ein bisschen, dass die Kulturszene auch so als so Blutegelszene dargestellt wird. Uns gibt es ja gar nicht, wir sind nicht wirtschaftlich. Ja, ihr habt eine Ahnung. Also wir holen aus dem Geld wirklich das meiste raus. Also wenn die Banken so geschäften würden wie wir in der Kultur, ging es diesem Land noch viel, viel besser. Also
Allein, also das
geht vergessen, weißt du. Überall, wo Fördergelder in Betriebe, in Institutionen investiert werden, werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Es entsteht rundherum auch Gastro, es entstehen Begegnungsorte. Vielleicht wachsen diese Orte auch wieder. Sie gehen manchmal auch ein oder schrumpfen wieder, aber das sind ja auch normale Bewegungen, ja. Also es werden Leute auch ausgebildet in diesen Szenen, die trainieren sich auch Skills an und so weiter. Also
naja, absolut. Also du hast natürlich auf jeden Fall recht. Es werden Jobs, es gibt Arbeitsplätze, Kulturorte sind auch Ausbildungsstätten. Es werden sehr viele ausgebildet auch. Es gibt quasi sehr viele Berufsausbildungen in den Theatern oder in den Kulturorten. Absolut. Ich glaube einfach, die Kosten, die kulturelle Infrastruktur, die Kostenentwicklung der kulturellen Infrastruktur hat einfach zugenommen. Ich glaube, es ist einfach auch wird immer wesentlich teurer, die kulturelle Infrastruktur zu erhalten, sei es Theaterhäuser, sei es Konzertlokale, also die Lokalitäten. Und da glaube ich eben, die Frage ist, wie viel Geld steht quasi für die Software oder für die Hardware zur Verfügung? Das heißt eben, ist die kulturelle Förderung wirklich da, um wirklich die Hardware zu stützen und zu fördern? Oder muss nicht mehr Geld eben auch in, das klingt jetzt ein bisschen blöd, Software, aber in die Menschen, in die Personen, in die Gruppen, in die freien Künstler quasi fließen, die eben diese kulturelle Infrastruktur bespielen? Und ich glaube, da ist schon das Problem, dass eben die Infrastruktur eigentlich der Geldfresser ist.
Ja, also eigentlich genau so in die Richtung wollte ich auch was sagen. Also das ist ja, war doch, glaube ich, auch noch ein Thema von dieser Musikvielfaltsinitiative, dass es quasi auch darum geht, dass eben diese sozusagen freieren, kleineren Kulturschaffenden dann eher Geld kriegen und eben nicht die Häuser sozusagen, was dann eben nicht in Mieten und Immobilien und dahin verschwindet. Und da könnte man, vielleicht hat man das ja auch gemacht, ja auch mal zeigen, was passiert eigentlich mit diesem Fördergeld? Geht das überhaupt an Künstler oder geht das nicht am Schluss an irgendwelche Immobilienbesitzer für Mieten zum Beispiel? Also auch so quasi, wie viel Kultur generiert man denn jetzt eigentlich mit diesem Geld, was der Staat da rauspumpt, pro Franken? Weil wenn das an irgendeinen Vermieter geht, da entsteht ja noch keine Kultur.
Ja, natürlich, aber die Wertschöpfungskette ist natürlich relativ groß. Ich meine, du hast es vorher gesagt, ich meine Gastronomie, es gibt viele quasi auch Wertschöpfungsketten über Tourismus, über Leute, die quasi eben als Zweitgeldverdienende eben auch mit profitieren. Ja, aber ich glaube natürlich,
Ich weiß nicht, ob du mich richtig verstanden hast. Also ich meinte so, weißt du, diesen Effekt, es gibt es ja manchmal auch bei was weiß ich, in Basel gibt es doch irgendwie auch dieses Festival im Fluss. Und da habe ich von vielen Musikern irgendwie gehört, so die Klage von, alle kriegen Geld, nur die Musiker nicht. Also es tragen alle das Geld davon, aber in den Gagen ist praktisch nichts mehr drin. Und das könnte man ja auch mal versuchen zu zeigen. Und ich denke mir jetzt bei einem großen Theaterhaus, ich meine natürlich, dieses Haus kostet Geld, es ist nun halt mal da und ich meine, ich würde es jetzt auch nicht abreißen wollen, aber es ist halt trotzdem eine Frage, wie viel Geld versickert da sozusagen? Ja, kriegen denn die eigentlich auf der Bühne stehen oder die Kultur machen oder was weiß ich, die Kostüme schneiden, so die schlussendlich eigentlich die Arbeit machen, wie viel kommt bei denen an? Also nicht, dass bei denen nichts ankommt, aber einfach, wie viel saugt es oben noch weg? Und das würde ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich bei kleineren Produktionen und freien Produktionen ist da dieser Effekt, da kommt mehr unten an.
Jetzt sind wir mitten schon in dieser Diskussion, wohin das Geld fließen soll. Und du hast jetzt ein paar Mal das Wort Infrastruktur in den Mund genommen. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, meinst du dann große Institutionen, Orchester, Truppen, die fest da sind und die man bezahlen muss. Ich verstehe unter Infrastruktur noch etwas weiteres. Ich verstehe darunter auch Unterstützung an Orte wie der, wo wir jetzt gerade sind, in der Mühle Ottelfingen, wo wahrscheinlich auch Geld hinfließt von irgendwelcher öffentlicher Hand. Das ist auch Infrastruktur, wo Kultur stattfindet, oder? Und das ist genauso wichtig. Also die Frage, was genau wollen wir denn fördern? Wohin soll das Geld fließen? Ja, eben in das einzelne CD-Projekt, Album-Projekt, das vielleicht dann nicht mehr so richtig verkauft wird heutzutage. Wo sollte das Geld dann genau hinfließen?
Ja, nur an Orten wie eben, wo wir jetzt sind, in Ottelfingen, quasi haben wir so viele ehrenamtliche Tätigkeiten, dass das Geld, das die kriegen, wahrscheinlich, nehme ich es mal an, direkt auch wieder zu den Künstlern fließt. Mhm. Ich denke mal, das ist nicht die Thematik. Ich glaube, was ich meine mit der kulturellen Infrastruktur ist, da, wo wirklich die Infrastruktur, was du auch sagst, Tanja, so viel kostet, dass eben bei den Künstlern immer weniger ankommt, weil die Infrastruktur immer mehr kostet. Da, glaube ich, ist die Problematik. Und ich glaube, diese Orte gibt es. Es gibt diese Orte, wo eben der Overhead immer teurer wird, dass eben die Künstler dann schlussendlich weniger verdienen.
Hm. Ja, wo soll das konkret hingehen, dann das Geld? Also es scheinen sich alle einig zu sein, dass irgendwie der etablierte Teil der Kultur zu viel Geld kriegt. Und jetzt, wie soll denn so eine Neuverteilung passieren? Eine Erhöhung vom Kulturbudget überall, jetzt nicht nur in der Stadt Basel, die wir als Beispiel genommen haben, weil die Initiative dort lief. Eine Erhöhung ist ja wohl kaum zu erwarten.
Ich glaube, also wir werden an diesem Tisch nicht ein Rezept finden, wie wir die Kulturförderung quasi neu organisieren.
Sehr schade.
Und auch, ich glaube nicht, dass wir an diesem Tisch quasi die Lösung finden. Ich meine, es gibt das Buch, den Kulturinfarkt, da hat man davon geredet. Und dieses Buch beschreibt schon vor Jahren, oder dass man könnte auch weniger ist mehr. Das wäre eine Möglichkeit, oder auf was verzichtet man? Ich glaube, der Verzicht könnte eine Möglichkeit sein, etwas Neues auszulösen. Aber eben, auf was verzichtet man? Das ist dann die große Frage. Was ist es, auf was möchte oder kann man eben verzichten? Und ich glaube eben, dass der einzelne oder der freie Kulturschaffende nicht der ist, auf den man verzichtet, sondern auf den man eben setzt. Und dass man eben vielleicht auf andere Dinge vielleicht auch mal verzichten könnte.
Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, was die sind, aber also ich kann mir es für mich persönlich vorstellen, aber im gesellschaftlichen Rahmen wird es dann sofort schwierig. Also ich kann sagen, Opernhaus unterstützen muss wegen mir nicht sein, aber ich glaube, nur weil ich nicht in die Oper gehe, heißt das nicht, dass alle anderen dort auch nicht hin müssen.
Ja, aber ich finde doch, da möchte ich jetzt einhaken. Natürlich könnte man sich überlegen, mit wie viel Geld wird die Oper unterstützt. Ist die Oper nicht eben ein Beispiel dafür, dass eben quasi auch privates Geld oder Sponsoring eben diese Kulturformen mehr quasi, also mehr Geld da reinfließt, weil das eben ein Return of Investment sein kann. Man kann da Kundenanlässe, man kann da mit seinen Partnern hingehen und gerade dieses Geld dann eben in die Projekte und in die Produktionen reinfließt, die freie Künstler oder Künstler, die eben nicht so viel Geld quasi haben, reinfließen kann. Da bin ich schon der Meinung. Ich glaube, es gibt Formen von Kultur, wo man wirklich auch sich überlegen kann, könnte das eben nicht über den freien Markt auch gehandelt werden, wie die Oper.
Das leuchtet mir jetzt unmittelbar sehr ein, weil also die Oper ist ja nicht nur teuer, weil da Oper gemacht wird, sondern auch, weil da immer irgendwelche riesigen, teuren Stars sein müssen. Und da könnte man ja eigentlich wirklich gut argumentieren, ja, aber die sind ja so berühmt, die sollten ja eigentlich irgendwie, das sind ja die auf dem freien Markt bestehen können müssten.
Lustig ist, dass mir die ganze Zeit das Gleiche in den Sinn kommt. Kaum diskutiert man darüber, kommt man die Geschichte Opernhaus 1980, 81, 82, die Diskussionen, die in Zürich stattfanden, oder besser gesagt, die sehr tätlichen Auseinandersetzungen. Und eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, so viel weiter sind wir jetzt nicht gekommen in der Neuverteilung der Gelder. Es hat ein paar Plätze mehr, aber gleichwohl.
Was ich auch total schade finde, ich habe auch mal noch, also ich habe gedacht, als Historikerin muss ich ein bisschen gucken, wie war denn die Entwicklung da von dieser ganzen Kulturförderung in der Schweiz. Und wo ich das so ein bisschen durchgelesen habe, jetzt in der Vorbereitung auf heute Abend, habe ich gefunden, was eigentlich auch schade ist, dass in der Schweiz nie gegriffen hat, dass man Ort einfach so diese Sozialabsicherung der Künstlerin kriegt. Also weil Frankreich hat ja das mit diesen Intermittent du Spectacle und Deutschland hat die Künstlersozialkasse. Und in der Schweiz gab es in den 70er Jahren auch Bemühungen, sowas zu institutionalisieren. Und das hat sich dann irgendwie so dahingezogen. Und ich, soweit ich es auswendig weiß, war dann irgendwie in den 90ern, ist das mal im Rahmen von irgendeinem Kulturpaket, war das mit drin. Aber das ist dann sehr, sehr knapp am Ständemeer gescheitert. Also ist vielleicht jetzt nicht wegen dem, das war ein Riesenpaket von Sachen. Und das ist eigentlich, also ich weiß auch nicht, ich meine jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte, das war nämlich das, was ich noch aufgeschrieben habe, habe ich eigentlich mal Förderung gekriegt als Musikerin. Ich würde sagen, ja, während Corona habe ich diese Beihilfe gekriegt. Und das war eigentlich genau, das war praktisch gleich wie, was weiß ich, meine französischen Kollegen mit ihrem Arbeitslosengeld von diesem Intermittent du Spectacle, dass ich quasi abgesichert war. Ich kann jetzt weiterhin Künstlerin, Musikerin bleiben, auch wenn ich jetzt gar keinen Job habe, weil die glauben jetzt mal dran, dass das dann schon wieder kommt. Und das, also ich finde, das sollte man unbedingt wieder aufgreifen.
Ja, unbedingt. Ich meine, es gibt praktisch keine Künstler, welcher Künstler sagt, ich bin jetzt pensioniert mit 65 und ich höre auf zu arbeiten. Das können die gar nicht, weil die müssen weiterarbeiten, weil die soziale Sicherheit, die sie nicht haben, das nicht geht, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, eben auch sich zu überlegen, wie schafft man Sicherheiten, dass eben die freien Künstler oder die de facto pensionierten Künstler überhaupt weiterleben.
Und etwas Schönes an dem Ganzen wäre auch, das ist jetzt mal etwas, was die Künstler nicht trennt. Das ist dann nicht Klassiker gegen Jazzer, gegen ich weiß nicht was, sondern das würde ja allen nützen.
Mich stört diese Trennung und dieses Gegeneinander-Ausspielen eben eh ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Künstlerpersonen sind ja auch so wahnsinnig ausgesetzt, da wir ja sowieso am Existenzminimum leben, die meisten von uns, auch noch mit Brotjob, abgesehen davon. Aber hey, die Mieten steigen, die Lebenskosten steigen, die Krankenkassenprämien steigen. Leute, die ein bisschen besser verdienen, können es vielleicht jetzt noch so ein bisschen abfedern. Die gehen halt nicht mehr nach Thailand in die Ferien, sondern halt vielleicht ins Tessin. Aber hey, wir waren ja gar nicht in den Ferien. Wir haben eigentlich in den Ferien so eh schon gearbeitet. Also wir können es nicht mehr stemmen. Und ich glaube, auch die Kostümbildnerin am Opernhaus kann es nicht mehr stemmen. Darum weigere ich mich auch ein bisschen so in diese Konfrontationskurse mit einzusteigen. Ich glaube, irgendwie, wir leben wirklich in Zeiten des Umbruchs. Und ich glaube auch, dass bald mal ganz viele Berufsgattungen, gar nicht mal mehr nur die Künstlerinnen und Künstler, nach der Pension sich nicht leisten können, einfach eine ruhige Kugel zu schieben oder so. Ich habe eigentlich schon vor 20 Jahren das Gefühl gehabt, also wir Musikerinnen und Musiker waren ja die Ersten, die ein Gratisprodukt auf dem Markt hatten. Das habe ich immer ziemlich crazy gefunden. Wir produzieren eigentlich ein Produkt, das jede und jeder gratis einfach haben kann. Das ist crazy. Aber wenn man die Entwicklung der letzten 20 Jahre anschaut, kann man sagen, wir waren nur die Speerspitze. Jetzt betrifft es bald alle, ja. Arbeit verliert ständig an Wert, Produkte verlieren ständig an Wert. Also ich glaube, man könnte einfach die Kulturszene auch mal ein bisschen so betrachten wie eine Art Katalysator. Oder ich habe das Gefühl, hier finden Dinge sehr nah an der Existenz der Bevölkerung statt. Und Künstlerpersönlichkeiten spiegeln das ja auch oder versuchen, also zumindest die ich interessant finde, versuchen diese Tendenzen in der Gesellschaft ja auch wiederzugeben und zu spiegeln. Und ich versuche manchmal ein bisschen mehr das Ganze als Miteinander zu denken und nicht so als Gegeneinander. Wer nimmt jetzt wem was weg? Also seien wir mal ehrlich, dann nimmt uns der Kapitalismus einiges weg, zum Beispiel diese Piraterie, also diese fast schon anarchische Situation auf dem Immobilienmarkt zum Beispiel, also dass in der Stadt Zürich fast niemand mehr auf dem freien Wohnungsmarkt sich eine Wohnung leisten kann. Also sprechen wir doch mal darüber, ja, was machen Musikerinnen und Musikerinnen, wenn sie keinen Proberaum mehr bezahlen können? Dann müssen wir uns eben gemeinsam organisieren. Wir brauchen Orte, die wir bespielen können, wo wir proben können und so weiter. Und ich glaube, da wird jetzt der Druck auch immer höher. Und das einzig Positive an diesem Druck ist, dass die Leute anfangen, darüber nachzudenken, hey shit, alleine schaffe ich das nicht. Wir müssen uns irgendwie zusammentun.
Mhm. Und da spielt es auch keine Rolle, aus welchem Genre man kommt.
Natürlich, also ich glaube, die Corona-Pandemie war auch ein Katalysator des Miteinanders. Also die Corona-Pandemie hat natürlich schon auch geholfen oder war natürlich auch ein Moment des, wir sitzen im gleichen Boot. Man hat quasi die Luke dicht gemacht, man konnte nicht mehr auftreten. Das war natürlich ein Katalysator für etwas, miteinander einzustehen. Was du natürlich sagst, was die ganze, sag ich jetzt mal, Branche betrifft, das erodiert und dass eben auch wirklich das Geld nicht mehr da ist, auf vielen oder praktisch allen Ebenen. Das ist schon richtig, aber ich würde dann schon ein Fragezeichen setzen, ja, eben, wie kommt mehr Geld? Also wie kommen mehr Mittel quasi in dieses System?
Ist das unsere Sorge, woher das Geld kommt? Also das ist ja die Sorge des Bundes und so weiter. Also wo zwackt man das ab? Also oder wenn man zum Beispiel neue Kampfjets kaufen will, dann schaut man auch, dass man das Geld irgendwie auftreiben kann. Und da muss ich sagen, werden im Inland wenig Arbeitsstellen dafür generiert, sondern das Geld fließt dann ins Ausland, zum Beispiel in die USA.
Da müsstest du jetzt hoffen, so aus historischer Perspektive, dass es eine zweite geistige Landesverteidigung geben wird. Weil das hat nämlich 1930, 33, 39 dann sehr viel Kulturförderung generiert.
Also die ganze Filmindustrie in der Schweiz zum Beispiel basiert auf dem, oder? Darum übrigens
Danke für diesen Input.
Die Filmindustrie ja eigentlich quasi auch auf Bundesebene gefördert wird und nicht so sehr auf kantonaler und Gemeindeebene, eben genau aus dem Grund, wegen der geistigen Landesverteidigung. Ja, jetzt eben irgendwie mehr Geld für die Kultur, woher soll denn das Geld kommen, ist trotzdem eine berechtigte Frage. Und jetzt gucke ich mal dich an. Du hast ja quasi, wenn man so will, die Fronten gewechselt. Du bist von der Kaserne Basel, ein von der öffentlichen Hand auch mitfinanzierter Ort, zu Baloise gegangen. Der Name der Versicherung steht schon im Titel des Festivals. Sollte denn die Wirtschaft in die Bresche springen?
Nein, die Wirtschaft muss und soll auch quasi Kultur, soll einen Teil dazu beitragen, dass quasi auch Organisationen wie eine Baloise-Session funktioniert und eben auch quasi das Geld kriegt. Aber die Privatwirtschaft, die soll und kann jetzt nicht die öffentliche Kulturfinanzierung ersetzen. Das kann sie nicht
ersetzen, mithelfen.
Oder mithelfen. Ich glaube, man hat immer wieder versucht oder Diskussionen geführt, dass die Privaten quasi eben einen wesentlichen Beitrag dazu beisteuern, was die öffentliche Kulturförderung betrifft. Ich glaube, es ist wichtig, es ist extrem wichtig, dass die Privaten auch quasi Sponsorgelder quasi sprechen. Man weiß aber auch, es ist auch eine Realität, dass Sponsorgelder ja nicht mehr so üppig fließen wie noch vor 10 Jahren, sondern dass auch diese Gelder reduziert werden. Und ich glaube nicht, auch hier, das darf man, wie das andere, was du vorher gesagt hast, nicht gegeneinander ausspielen. Also das ist schon richtig. Man sollte sich auf das eine konzentrieren und sagen, die öffentlichen Kulturgelder sind wichtig, die dürfen nicht gekürzt werden, die müssten eigentlich erhöht werden. Und bei den Privaten ist es natürlich zentral, dass auch Firmen eben auch quasi private Gelder in Organisationen oder Veranstaltungen reinfließen, dass das gefördert wird. Aber eben auch bei den Privaten ist natürlich, was wir anfänglich auch diskutiert haben, natürlich oft der Punkt, was bringt es, was sind die Anforderungen, was sind die Kriterien, was ist der Return of Investment?
Ja, früher waren es die Königshäuser, oder? Die ganz viele Komponisten aus der klassischen Musik, die wir heute als klassische Musik bezeichnen, gesponsert haben, finanziert haben. Ja, eben, was meint ihr dazu?
Also mich interessiert es einfach nicht so wahnsinnig, weil das können wir absolut nicht steuern, was die Privatwirtschaft macht. Hingegen die öffentliche Hand, also wir sind Steuerzahler, das muss uns interessieren, was mit diesen Geldern passiert. Und hier finde ich auch, lohnt es sich zu diskutieren und im Dialog zu sein und neue Ideen zu generieren und innovativ zu bleiben. So. Die Privaten, ja, wenn es gut läuft, sponsoren sie ein bisschen mehr, wenn es nicht mehr so gut läuft, ist es ein bisschen weniger. Also das kannst du ja nicht so wirklich steuern, oder? Also ich finde, alle, die Kultur fördern, finde ich super, top, cool, aber darüber diskutieren ist, finde ich, fast ein bisschen müßig, oder?
Ja, und ich finde auch, die öffentliche Kulturförderung ist auch ein politischer Auftrag. Es ist ein Verfassungsauftrag. Also wir haben in der Verfassung Kultur verankert. Das heißt, es ist für mich nicht diskutierbar. Wir haben hier einen Kulturstammtisch, oder? Wir diskutieren eigentlich immer über Kultur. Wir verhandeln das, eben wie am Stammtisch eben Politik verhandelt wurde. Und ich glaube, die privaten Sponsorengelder, die werden nicht ganz, das ist keine verankerte Kulturförderung in unserer Verfassung, sondern das ist eben von Firmen eingesetzte Mittel, damit sie, wie auch immer, Reputation oder eben ihre Möglichkeiten haben, Präsenz zu sein.
Man könnte sich ja vielleicht auch mal noch überlegen, ob man nicht doch irgendwo noch mehr Geld findet. Also so, mir kommt jetzt gerade so das System in den Sinn, halt mit diesen Kopierabgaben, das quasi dann pro Literis verteilt. Also das ist ja noch eine Steuer. Und das kriege ich jetzt leider nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie im Hinterkopf, vielleicht weiß es sonst jemand hier im Raum, hat nicht Frankreich irgendwie Spotify angefangen zu besteuern, dass die quasi irgendwie ein bisschen Geld abdrücken müssen? das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass man halt so, das ist ja mit diesen Kopierabgaben, ist so eine kleine Mikrosteuer und da kommt ja dann doch recht viel Geld zusammen. Das könnte man sich ja so schon auch mal noch überlegen. Jetzt vor allem auch bei diesen Sachen, die du vorher angesprochen hast, wo ja schlussendlich auch, also eben zum Beispiel Spotify oder was weiß ich, wo Kultur sozusagen wie so aufgesaugt wird von so einem riesen Staubsauger und dann gratis zur Verfügung gestellt wird im Netz, ob man da nicht irgendwo, wenn man da irgendwo drin ein bisschen Steuern abzwacken würde, Geldbeträge zusammenkriegen würde, die man dann auch wieder verteilen könnte.
Ja, aber das habe ich mir auch noch notiert für heute. Ich habe manchmal das Gefühl, die Behörden und die ganzen Staatsapparate sind überhaupt nicht gewappnet für diese technologischen Entwicklungen, die eigentlich in einem unglaublichen Tempo voranschreiten. Und ich habe das Gefühl, wir kommen eigentlich sogar immer mehr hinten nach. Also man weiß ja auch nicht, was bei denen hinter den Kulissen alles läuft. Das war jetzt das böse Erwachen, oder, mit diesen Oligarchen in den US und so. Plötzlich merkt man, wow, die hatten alle eigentlich einen Masterplan. Die wissen schon, wie das geht mit Geld verdienen. Und das muss ich sagen, das finde ich, also eigentlich müssten wir uns auch in diesen Bereichen wahnsinnig fit machen, oder? Wie diese Tech-Giganten, also wie kriegen wir die erstmal überhaupt dazu, Steuern zu zahlen? Ja. Das sparen die sich ja überall.
Ich hatte eingangs gesagt, 3 Milliarden Franken, das klingt nach wahnsinnig viel. Vielleicht ist es am Schluss gar nicht so viel. Vielleicht, wenn man das vergleicht mit dem Preis von einem Kampfjet. Also vielleicht müsste man sich da auch mal überlegen, wo dann das Geld genau hinfließt, und zwar auf der politischen Ebene logischerweise.
Jo. Also doch, im internationalen Vergleich ist es eben doch noch viel.
Im internationalen Vergleich jedenfalls.
Das habe ich auch ein bisschen recherchiert. Aber ich denke, was man auch nicht vergessen darf, ist, die Schweiz ist ein kleines Land. Dennoch bilden wir sehr viele Künstlerpersonen aus in unseren Hochschulen, die auch wirklich sehr gute Schulen sind, mit guten Renommees. Und ich denke, da kommen viele talentierte Leute auch raus. Und auch sonst haben wir eine sehr lebendige, finde ich, und sehr qualitativ hochschnellende Musikszene. Aber das ist ein kleines Land. Es gibt eine beschränkte Anzahl Theaterhäuser, es gibt eine beschränkte Anzahl Clubs. Das kann fast nicht wirtschaftlich funktionieren. Auch wenn du noch so eine Tour spielst, also am Ende kannst du trotzdem fast deine Miete nicht zahlen. Ja? Also das Land ist einfach schon sehr, sehr klein.
Und dazu noch dreigeteilt durch die Sprachen. Ja,
was man vielleicht auch nicht vergessen sollte oder wo man auch mal noch hingucken könnte, ob man nicht auch fördern müsste, dass überhaupt noch Publikum kommt, weil die bringen ja auch Geld. Und das scheint ja zurzeit auch ein bisschen schwieriger geworden zu sein. Also ich meine nicht, dass ich jetzt da irgendwie ein Rezeptbuch voller super Ideen hätte, aber das ist ja auch noch etwas. Also wenn genug Leute an Konzerte und an Theaterveranstaltungen kommen, dann ja, ist es auch einfacher, als wenn da kein Publikum kommt oder nur sehr wenige.
Ja, eben. Und das würde wiederum im Bereich von der kulturellen Medienförderung gehen, zum Beispiel. Oder? Das ist nur ein Beispiel dafür, wie man die Leute wieder zum Publikum macht, indem man ihnen nämlich mitteilt, dass etwas stattfindet. Was auch nicht so evident ist. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema für ein ganz
großes Publikum. Also, ein Riesenthema, oder? Aber ich glaube schon auch, das Publikum spielt eine Riesenrolle, oder? Ich meine, die Frage ist, wie viel Publikum haben wir? Wie viel Publikum geht auch regelmäßig in Kulturveranstaltungen? Immer mehr. Man spricht ja auch davon. Nach Corona mit all den Couch-Potatoes gehen immer weniger. Aber es geben immer noch sehr viele Menschen quasi Kulturveranstaltungen konsumieren und genießen. Aber natürlich, was du auch gesagt hast, die Schweiz hat nicht so viele Einwohner. Wenn die alle regelmäßig gehen, schön und gut. Aber es ist kein Volumen wie Kajanik, eine große Millionenstadt.
Ich war allerdings letzten Herbst in New York und war auch ein bisschen erstaunt, wie wenig Publikum das zum Teil hatte bei echt großen Namen. Ja, ich habe mehr das Gefühl, es sind vielleicht schon noch so ein bisschen Corona-Nachwirkungen auch und vielleicht auch eine gewisse Übersättigung, weil es gibt einfach immer mehr Kultur. Es ist das Angebot ist wahnsinnig. Und ich merke es ja an mir selber, ich bin zum Beispiel sowieso ein Mensch, ich kann nicht umgehen mit so viel Inputs. Also wenn ich höre, dass auf Spotify pro Woche irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es sind, aber einfach Abertausende, also Songs veröffentlicht werden, dann kriege ich schon so einen inneren Kollaps eigentlich, oder? Also dann lege ich wieder irgend so eine alte Platte auf, einfach nur, weil ich kann fast nicht mehr atmen in dieser Menge. Und ich glaube, manchmal so mit den Events ist es auch ein bisschen so, oder? Es ist vor lauter Angebot weiß man gar nicht mehr richtig, wohin gehen. Und ich glaube, da muss man ja auch wieder lernen zu wählen. Also was gefällt mir überhaupt? Und da denke ich manchmal auch, vielleicht werden auch so neue Formen von Kuratierungen kommen, oder? Weil leider ist ja auch das Feuilleton nicht mehr existent. Also es gibt praktisch keine Kulturexpertinnen und Experten mehr, die uns Empfehlungen abgeben oder nicht mehr so viel, wie mal da waren. Man muss ja jetzt alles selber entdecken. Oder dann wird es einem eben von den Plattformen direkt empfohlen. Aber das ist ja auch immer ein bisschen fake. Weil, also da kommt man ja auch nicht aus seiner eigenen Spirale raus, wenn es einem immer das empfiehlt, was ein bisschen Taylor Swift gleicht, weil man einmal Taylor Swift downgeloadet oder gehört oder gestreamt hat. Also ihr versteht, was ich meine, oder? Es ist so, ich glaube ehrlich gesagt, mit dem Live-Betrieb, ich spüre das natürlich auch im Moment, man kann glaube ich schon ein bisschen auch von einer Krise reden. Also wenn ich so rumhöre, dann sind alle ein bisschen, es läuft irgendwie gerade recht schräg im Moment. Aber ich denke mir manchmal, wir sind so viel online und wir sind so viel an diesen digitalen Geräten und auf digitalen Plattformen. Es wird immer krasser und ich glaube fest daran, dass irgendwann so eine Gegenwelle kommt. Sie wird vielleicht nicht gigantisch groß sein, vielleicht ist mehr so eine Independent-Geschichte, vielleicht wird ein Teil der Bevölkerung einfach wie sagen, wir haben jetzt genug von diesen Plattformen, wir wollen wieder mehr live. Aber ich glaube irgendwie auch daran, dass das genügend Menschen sein werden, um eigentlich diese physischen Begegnungsorte wieder zu beleben. Weil hey, wir sind immer noch physisch da. Ja, also wir selbst sind keine Bots, auch wenn wir jetzt mit KI arbeiten und swipen auf dem Phone. Und ich glaube, der Mensch möchte sich physisch begegnen, auch im Raum. Das könnte auch eine Gegentendenz sein und ich bin insofern ziemlich optimistisch. Vielleicht ist es Zwecksoptimismus, aber immerhin ist es Optimismus.
Es wäre dann eine Durchhalteparole auch irgendwo, finde ich schon auch wichtig. Also ich glaube auch, dass der Live-Charakter, der wird... Das Erlebnis, das muss unbedingt quasi bleiben. Und klar, man kann auch sagen, weniger ist mehr, aber ich glaube auch, das, was die Menschen bei Kulturveranstaltungen im Live erleben, also das muss erhalten bleiben und das muss unbedingt auch gefördert werden, weil wenn das wegfällt, wo bewegen wir uns dann hin? Nur noch irgendwo in die digitale Bubble, also sofort raus aus dieser digitalen Bubble.
Ja, also irgendwie meine Hoffnung geht auch dahin. Und also ich glaube, ich spiele ja auch lauter so kleine Sachen, so regionales Zeug, so, was weiß ich, halt kleine Bühnen, kleine Orte. Und das, also die Leute, die kommen, da merkt man schon dieses Bedürfnis, wohin zu kommen, wo dann live vor Ort jetzt etwas stattfindet, das ist groß und das wird auch extrem geschätzt. Und eben, es wird oft auch gesagt, oh, das gibt's ja auch noch. Und eigentlich fehlt mir das ein bisschen, wenn ich nur zu Hause auf dem Sofa liege. Und ja, nicht nur, dass sie jetzt quasi uns dann live erleben, sondern auch, dass sie sich als Publikum erleben. Ich meine, auch hier jetzt in Ottelfingen in dieser Mühle, da kommen ja dann auch wahrscheinlich immer wieder Leute zusammen, die sich vielleicht auch kennen. Also ich meine, im Open House auch so, gehen wahrscheinlich auch immer die gleichen hin. Aber so dass es auch diesen Begegnungsaspekt hat für die Leute und dass das brutal wichtig ist. Schlussendlich fast ein bisschen egal, was jetzt auf der Bühne da stattfindet, dass man das dann eigentlich nur noch so, ja, man hilft dann ein bisschen mit, dass das stattfinden kann.
Es ist wunderbar, dass ihr in der Schlussrunde alle Argumente aufgezählt habt, warum Kultur eigentlich wichtig ist und warum sie gefördert werden muss. Also eine ganz viele Argumente gehört über den zwischenmenschlichen Wert der Kultur auch. Wir hoffen mal, dass es dabei bleibt. Das ist natürlich ein Thema, das wir, wie eingangs gesagt, wahrscheinlich nicht lösen können heute Abend. Ein paar Gedankenanstöße hat es sicherlich gegeben. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Jedenfalls Tanja Wirz, Nadja Zähler und Thomas Keller. Dies war der Kulturstammtisch und mein Name ist Erik Fackung.